Herzlich willkommen beim Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensport-Serie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Ich bin Marco Sommer, selber Triathlet, seit Jahren Podcaster und Eventmoderator und wie du hörst, komme ich aus Deutschland. Aber meine Gäste dürfen natürlich Schweizerdeutsch reden. Heute zu Gast ist Stefan Kretschmer, der zum einen als Schiedsrichter bei zahlreichen Triathlon-Rennen dabei ist, sowie im Vorstand von Swiss Triathlon tätig ist. Viel Spaß bei dem nun folgenden Interview mit Stefan Kretschmer. Der Stefan Kretschmer ist mein heutiger Gast hier bei Tri-Circuit Podcast. Grüß dich, Stefan.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du heute mit an Bord bist und freut mich riesig, weil ich bin gespannt auf die nächsten Minuten, weil heute bekommst du da draußen, ich glaube, ein paar andere Einblicke in den Triathlon-Sport, weil ich habe mir sagen lassen, du bist Schiedsrichter im Sport, ne? Mitunter.
In der Tat, das bin ich und das schon seit Jahrzehnten.
Seit Jahrzehnten schon, wow.
Ja, ich habe damals ganz früh angefangen, als ich in die Schweiz geflogen bin und das war 2002, eine Verletzung zugezogen, ein Riss der Achillessehne. Und da sagte mein Arzt zu mir, hör mal Stefan, fang mal an zu schwimmen, fang mal an Fahrrad zu fahren. Und da ich schon immer laufen konnte und früher auch sehr viel Sport getrieben habe, leistungsmäßig, war es da sehr naheliegend, dann mal einen Triathlon auszuprobieren. Ja. Und das habe ich dann gemacht und über dieses Ereignis bin ich dann eigentlich zum Schiedsrichterwesen gekommen. Da hat mich dann mal ein Freund angesprochen, hast du nicht Lust, Schiedsrichter zu werden? Und seitdem bin ich auf der Schiene.
Das heißt, bevor du Schiedsrichter wurdest, auch selber am Triathlon-Rennen mal teilgenommen?
Ja, sogar parallel. Das heißt, selbst als Schiedsrichter kann man noch aktiver Triathlet sein. Wie gesagt, zuerst der Triathlon und dann das Schiedsrichterwesen. So eins nach dem anderen.
Ich hätte dennoch gesagt, so für die Hörer und Hörer da draußen, als auch für mich selbst, gut, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo bist du her? Wo wohnst du in der Schweiz und über welche Sportarten bist du letztendlich dann zum Triathlon-Sport gekommen?
Ja, seit wann wohne ich in der Schweiz? Wie eben schon angemerkt, 2002 bin ich gezügelt aus Deutschland aus beruflichen Gründen nach Schaffhausen.
Ja.
Und habe mich dann hier niedergelassen und wie man sieht bzw. hört, bin ich immer noch in der Schweiz ansässig. Und das wird auch noch, denke ich mir, bis zu meiner Pensionierung darüber hinaus so bleiben. Mhm. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Köln, aus Solingen, aus dem Rheinland, Bergisches Land. Kennst du?
Ach, ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen ebenfalls.
Nein, also wie gesagt, ich bin 2002 beruflich in die Schweiz gekommen und habe mich jetzt hier niedergelassen. Und seitdem habe ich eigentlich auch mit dem Triathlon angefangen. Ich habe früher leistungsmäßig Handball und Tennis gespielt.
Ja.
Und irgendwann nach dem Studium ist es ja so, dass man anfängt zu arbeiten. Dann hat man nicht mehr die Zeit, sich so intensiv sportlich zu betätigen. Das heißt, die Trainings kommen zu kurz. Bin dann im Schiedsrichterwesen beim Handball eingestiegen oder auch als Trainer bei höherklassigen Mannschaften. Dann setzt man ein bisschen an, wenn man dann mit dem Leistungssport aufhört und wird etwas dicklicher. Man nimmt Kilos zu. Mhm. Ja, und wie gesagt, 2002, als ich dann in die Schweiz gekommen bin, war es so, dass ich mit dem Triathlon angefangen hatte. Ich hatte, wie gesagt, einen Achillessehnenabriss. Und eigentlich habe ich den Triathlon oder den Sport des Triathlons meinem Arzt zu verdanken, der mich aufs Rad geschickt hat und zum Schwimmen geschickt hat, die Verletzung auszukurieren. Und dann habe ich es einfach mal probiert in der Schweiz, hat wunderbar geklappt. Zwischenzeitlich habe ich auch mal einen Marathon gelaufen oder zwei Marathons hier in Zürich. Also ich bin dem Sport immer treu geblieben und Triathlon ist sicherlich sehr vielfältig und sehr interessant auch vom Training, von der Trainingsgestaltung her. Braucht manchmal viel Zeit, wenn man einen Halb-Ironman macht. Du weißt es ja selbst, wenn man dann Familie, Beruf, alles unter einen Hut bekommen muss.
Schwierig.
Schwierig, aber ich bewundere da die Sportler, die ich ja dann Wochenende um Wochenende nicht mehr mit dem Fahrrad begegne, sondern auf dem Motorrad hinten drauf auf dem TÜV. Mhm. Beim Zieleinlauf oder in der Wechselzone oder beim Schwimmen oder wo sie sich gerade eben auch rumschlagen. Das ist eine sehr interessante Sache.
Klasse. Und hast du auch als Aktiver selbst bereits an Rennen der Tri-Circuit-Serie teilgenommen?
Ja, das habe ich im olympischen Bereich. Ich habe einmal in Wallisellen teilgenommen, dann in Uster habe ich teilgenommen, in Zug habe ich teilgenommen. Also waren schon ein paar Teilnahmen, die ich in meinem früheren Triathlon-Leben gemacht habe. Das ist schon wichtig. Jetzt bleibe ich es nicht mehr aktiv, muss ich sagen. Klar, ich laufe noch ein bisschen, fahre noch ein bisschen Fahrrad und schwimme natürlich auch noch ein bisschen, aber den Wettkampf, den fröne ich nicht mehr. Ab einem gewissen Alter ist die Verletzungsgefahr dann auch, die man sich im Training dann zuzieht, Überlastungsverletzungen und dergleichen, ist dann einfach zu hoch. Und ja, ich möchte ja eben gesund alt werden, sagen wir es mal so.
Macht Sinn, ja. Vollkommen fein, verstehe ich. Du hast eben ein Stichwort genannt, und zwar Schiedsrichter. Wie wird man überhaupt Triathlon-Schiedsrichter?
Prinzipiell ist es ganz einfach. Du meldest dich bei Swiss Triathlon auf der Geschäftsstelle und sagst, ich habe Interesse daran, Schiedsrichter zu werden. Mhm. Machst eine kurze Ausbildung. Das sind dann 2 Tage. Das ist ein Wochenende, Freitagnachmittag und ein Samstag. Und wirst dann eine Abschlussprüfung durchführen. Das heißt, eine schriftliche Prüfung. Da wirst du über die Regelkunde befragt. Mhm. Und wirst 2 praktische Einsätze durchführen an Wettkämpfen und dann bekommst du dein Schiedsrichterzertifikat und bist erstmal auf einem gewissen Level Schiedsrichter. Wir haben verschiedene Levels, aber da können wir gleich ja noch drüber sprechen.
Okay, das heißt, bist du selber an das Thema rangegangen, du hast dich damals so Anfang der 2000er dann bei Swiss Triathlon gemeldet und hast gesagt, hey, ich habe Lust auf Schiedsrichtertum.
Ja, bei mir ging es auch selbst persönlich etwas anders. Das ging dann über Kontakte. Ich habe eigentlich angefangen beim Ironman als Schiedsrichter. Früher war es so, dass das Schiedsrichterwesen von Ironman und Swiss Triathlon getrennt war. Das heißt, es gab 2 verschiedene Ausbildungen. Ironman hat Schiedsrichterausbildung durchgeführt und Swiss Triathlon auch. Okay. Der Hintergrund ist, dass es unterschiedliche Regeln gab. Inzwischen ist es so, dass die Regeln sich annähern. Das heißt, ITU, die Internationale Triathlon Union, von denen wir auch zum größten Teil die Wettkampfregeln übernehmen, hat sich mit Ironman zusammengetan und jetzt ist man da dran, einen Abgleich der Regeln durchzuführen. Es sind noch wenige Regeln, die unterschiedlich sind, in Zeitstrafen zum Beispiel, aber sonst ist das eigentlich alles harmonisiert.
Und kannst du dich noch an das erste Rennen erinnern, wo du als Schiedsrichter aktiv warst?
Ja, das war das 73-Rennen in Rapperswil. Und da saß ich zum ersten Mal auf dem TÜV hinten drauf, als aktiver Schiedsrichter.
Ja, okay. Aber das stelle ich mir auch nicht so easy vor, wenn man halt hinten auf dem Motorrad drauf sitzt. Warst du vorher schon Motorradfahrer, oder?
Ja, ich fahre Motorrad. Und nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob man fährt oder ob man als Sozius hinten drauf sitzt. Man muss schon ein gewisses Vertrauen haben. Man bremst immer mit und man nimmt die nächste Kurve auch immer mit. Man muss, wie gesagt, sich mit dem Vordermann, mit dem Fahrer absprechen, auch wie man jetzt an zum Beispiel Athleten heranfährt, was man gerne eben hätte. Ja. Und alles, was Verkehrssicherheit betrifft, alles, was Fahren betrifft, dafür ist natürlich der Fahrer verantwortlich und da sollte der Schiedsrichter auch tun, dies ihm nicht reinsprechen. Und alles, was Regelkunde betrifft gegenüber dem Athleten, da ist dann der Sozius, also der Schiedsrichter oder wie wir es nennen, technische Offizielle dann für zuständig.
Die Arbeit eines Schiedsrichters beginnt dann nicht erst beim Radpart, sondern schon vorher beim Bike-Check-In oder auch am Race-Day selber am Morgen.
Ja, es gibt unterschiedliche Bereiche bei den Schiedsrichtern. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es zum einen den technischen Delegierten. Der technische Delegierte nimmt im Vorfeld ungefähr 3-4 Monate vorher mit dem LOC, also mit dem lokalen Organisationskomitee, Kontakt auf und bespricht alle Themen, die mit Sicherheit zu tun hat, mit Fairness zu tun hat, Streckenaufbau, Streckendurchführung, prüft alles mit ihm, setzt den Zeitplan fest, setzt die Kategorien fest, die Startzeiten und. Ja. Das ist also Aufgabe des technischen Delegierten. Am Wettkampftag selbst hat der technische Delegierte eigentlich nichts mehr zu tun. Er sitzt dann noch in der Kommission, und zwar in der Einspruchskommission, und darf deshalb selbst nicht im Wettkampf selbst tätig sein, darf doch nicht eingreifen. Weil wenn er eine Strafe ausspricht und es gibt eine Einsprache gegen diese Sprache, kann er natürlich nicht über sich selbst entscheiden. Das geht nicht. Deshalb ist er dann am Wettkampftag außen vor. Dafür gibt es dann den sogenannten Head Referee, den sogenannten Oberschiedsrichter, der am Wettkampftag über alle Entscheidungen, die mit Strafen zu tun haben, entscheidet und diese eben auch von den Schiedsrichtern entgegennimmt, prüft und dann eben offiziell auch weitergibt, ausschreibt bzw. anschreibt, damit die Athleten oder die Trainer das dann auch mitbekommen. Also dann haben wir eine Dreifaltigkeit eigentlich. Wir haben hier einen TD, den technischen Delegierten, wir haben den Head Referee, den Oberschiedsrichter und wir haben die technischen Offiziellen, welches die eigentlichen Schiedsrichter sind und die eigentliche Arbeit machen.
Mhm, okay. Das heißt, ja, weil ich habe letztens erst selber beim Rennen gesehen, dass ja Schiedsrichter auch schon beim, wie gesagt, in der Wechselzone unterwegs sind, beim Schwimmen auch, weil selbst während des Schwimmens kann disqualifiziert werden. Ich habe mich immer gefragt, warum? Oder was sind so die Hauptgründe, warum man beim Schwimmen schon disqualifiziert werden kann?
Nun ja, disqualifiziert eigentlich weniger. Es ist sehr, ich habe persönlich noch nie jemanden gesehen, der beim Schwimmen disqualifiziert worden ist. Mhm. Es gibt natürlich die Möglichkeit der Behinderung. Jetzt muss man unterscheiden, wenn wir schon sehr spezifisch in der Regelkunde sind beim Schwimmen. Ich kann jemand natürlich offensichtlich behindern, das heißt unter Wissen und Wollen der Tat, also mit Vorsatz. Mhm. Ich hau einen in der Boje so lange auf den Kopf, bis er untergeht, um das mal ganz hart auszudrücken. Ja. Das ist natürlich eine grobe Unsportlichkeit, die mit einer Disqualifikation zusammenhängt.
Klar.
Ich kann aber auch jemanden unbeabsichtigt behindern, indem ich zum Beispiel an der Boje ihn zur Boje dränge. Beide wollen oder alle vier oder alle fünf oder alle sechs möchten in diese Boje rum. Man sieht es sehr schön bei diesen Profi-Wettkämpfen, wenn ein ganzer Pulk zur ersten Boje schwimmt und dann 20, 30 um diese Boje herum wollen. Alle wollen den besten Winkel haben, wollen den kürzesten Weg schwimmen. Und da kommt es dann nochmal schon zu Szenen, wo man klar differenzieren muss, ist das jetzt Absicht, ist das nicht Absicht? Was machen die da eigentlich? Das ist nicht so einfach. Mhm. Aber das wäre ein Grund, jemanden zu disqualifizieren. Ansonsten sind es meistens Zeitstrafen, die in der ersten Wechselzone dann abgehalten werden, wenn zum Beispiel unbeabsichtigt eine Behinderung vorliegt oder wenn er die falsche Badekappe trägt und wir sehen das erst im Wasser, dass er die falsche Badekappe trägt. Mhm. Oder es kann auch bei einem Start sein, dass ein Fehlstart durchgeführt wird und der Oberschiedsrichter sagt, okay, ich nehme jetzt nicht alle zurück, weil alle schon im Wasser sind, sondern ich lasse den Wettkampf fortführen. Und in der ersten Wechselzone nehme ich den dann heraus, der den Fallstart ja hervorgeführt hat und unterhalte mich ein bisschen mit dem, sodass er dann eine Zeitstrafe von einer Minute zum Beispiel oder zwei Minuten bekommt.
Okay.
Das sind klare Vorgaben. Hier ist der Schiedsrichter dann aber auch in gewissem Rahmen frei, ihn, ich nenne das mal, aufzuhalten, mit ihm zu reden und ihn so die Zeit, die er gewonnen hat, hinten raus wieder zu verlieren.
Und dann ist den meisten Triathleten oder Hörerinnen und Hörern vielleicht so meistens so der Schiedsrichter halt bekannt, der dann oder die auf dem Motorrad dann unterwegs sind auf der Radstrecke und entsprechend ja Drafting, Ahnden, Abstand von, ich weiß nicht, wie ist es aktuell, ich glaube 12 Meter, ne?
Ja, es kommt auf die Streckenlänge an, die du hast. Das heißt, du hast natürlich beim Ironman, wo du teilweise ja 8 Stunden unterwegs bist und 180 Kilometer Radstrecke hast, eine andere Zeit als beim 70.3. Das heißt, wo du 90 Kilometer hast oder beim Olympischen oder beim Sprint oder beim Supersprint. Das sind also unterschiedliche Zeiten, die du dann in der sogenannten Penalty-Box zu verbringen hast. Wenn du eben unsportlich irgendwas begangen hast oder das, gegen das Regelwerk verstoßen hast. Aber bevor wir zum Radfahren kommen, eigentlich noch das Thema Wechselzone. Das kommt ja vorher. Du kommst aus dem Wasser raus und dann in die Wechselzone herein. Und da kann ich auch beispielhaft zum Beispiel ja das letzte Wochenende nehmen. Das war in Zofingen. Da waren die Schweizer Meisterschaften im Intervall-Duathlon.
Ja.
Und da war der Ronny Schildknecht. Mhm. Ist ja ein Triathleten, denke ich mir, ein Begriff.
Absolut.
Er kam in die Wechselzone und hatte seinen Helm geöffnet. Normalerweise darfst du den Helm erst öffnen, wenn du das Rad abgestellt hast und das Rad nicht mehr berührst. Danach darfst du den Helm öffnen. Er wurde daraufhin von einem Schiedsrichter angehalten, darauf aufmerksam gemacht, dass er den Helm schließen sollte. Ich sag mal so, er war sehr motiviert, er war vielleicht voll Adrenalin und da gab es dann eben einen Wortwechsel. Und anhand dieses Wortwechsels gab es dann eine Disqualifikation für den Ronny. Was natürlich unschön ist, so eine Sache. Aber da sieht man, wie sich gewisse Sachen heraufschaukeln können. Und dann gab es sehr unschöne Kommentare teilweise in den Social-Media-Foren. Und da muss ich dann auch schon sagen, Leute, ihr wisst teilweise nicht, was da vorgefallen ist. Ihr wart nicht vor Ort, ihr habt nicht gehört, was zwischen dem Schiedsrichter und dem Athleten gesagt worden ist. Mhm. diese Vorverurteilungen, die da teilweise dann stattgefunden haben, finde ich dann nicht so gut. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das hat auch etwas mit Regelwerk zu tun und mit Auswirkungen, die ein Schiedsrichterwesen hat und eine Auswirkung einer Strafe, die ein Schiedsrichter dann einem Athleten gibt. Das Gleiche, wenn ich hingehe und in einem Wettkampf Nicola Spierig eine Strafe aufkomme und da auf Unverständnis stoße von außen, dann muss ich sagen, Leute, erkundigt euch doch bitte erstmal, wie das Regelwerk ist. Dieses Regelwerk sollte man vorher lesen. Man geht ja auch nicht auf den Fußballplatz oder in die Handballhalle oder spielt Tennis, ohne sich mit den Regeln vorher auseinanderzusetzen. Und das sollte eben auch jeder Athlet. Wenn ich sehe Profiathleten, die jeden Tag 6-7 Stunden trainieren, oder auch Amateurathleten, die auf einen Ironman hinarbeiten, Tage, Wochen, Monate ihres Lebens jetzt da entbehren von Familie und Prioritäten setzen müssen und haben dann nicht mal das Regelwerk durchgelesen. Da muss ich sagen, Leute, ihr habt hier 100 Stunden, habt ihr Zeit gehabt, euch vorzubereiten, habt nicht mal eine halbe Stunde Zeit, euch mit dem Regelwerk zu beschaffen. Und das macht mich dann sehr traurig, sowas.
Sicher.
Kommen wir jetzt aber zu deinem Abstand auf dem Rad, ja.
Das war die ursprüngliche Frage. Warte mal. Ich hätte noch eine andere Frage. Und zwar, ich meine, die wichtigsten Regeln werden ja in der Regel auch bei der Wettkampfbesprechung nochmal wiederholt. Und ich meine. Ja,
bei Amazon gibt es keine Wettkampfbesprechung. Das heißt, du hast kein Briefing.
Ja.
Dann ausschließlich auf der Homepage wird auf das Regelwerk von Swiss Triathlon verwiesen, okay, welches online einzusehen ist. Das Einzige ist bei den Profis, da gibt es ein Briefing vorher und das Briefing dient eigentlich nicht der Regelkunde. Das Briefing dient dazu, Besonderheiten des Wettkampfes nochmal den Leuten ins Gedächtnis zu rufen. Hast du zum Beispiel ein Circuit in Wallisellen, wo ein Schwimmen in Hallenbad stattfindet, dann heißt es, okay, du darfst jetzt nur überholen auf einer Strecke innerhalb der Bahn. Sobald die rote Markierung am Beckenrand erscheint, also auf der Linie, auf dem Absperrseil, darfst du nicht mehr überholen. Das sind ungefähr 15 Meter vor Beckenende. Ja, das sind so Besonderheiten. Da machst du drauf aufmerksam. Oder auf der Radstrecke, dass da gewisse Curbs sind, also Hindernisse. Ja. Oder eine Baustelle oder was auch immer.
Okay.
Das sind eigentlich Teile, die du in einem Briefing besprichst, nicht das Regelwerk.
Kommen wir mal zum Abstand beim Radfahren. Weil ich frage mich immer, wie ihr Schiedsrichter das dann hinbekommt, überhaupt irgendwie dann so einen Überblick behaltet, welcher Radfahrer jetzt überhaupt in dieser Drafting-Zone drin ist.
Ja, zuallererst, wir sind auch nur Menschen, die da hinten auf dem
Tisch sitzen. Selbstverständlich, ganz klar.
Es ist nicht einfach, so etwas einzuschätzen.
Mhm.
Und es gibt auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Also ich kann es nur sagen, wie ich es halte und wie ich es auch in Schulungen weitergebe.
Mhm.
Erste ist ja, ich fahre mit einem TÜV an eine Gruppe heran,
ja,
oder an zwei Leuten im Minimum. Der Athlet hört mich. Normalerweise hört er mich. Er hört, wenn ein Motorrad von hinten kommt und dann lässt er sich zurückfallen und ist dann aus der Drafting-Zone heraus.
Mhm.
Und das hier zu sagen, sind das 10 Meter, sind das 12 Meter, fällt unheimlich schwer, gerade von einem Winkel von hinten. Da gehört sehr viel Erfahrung zu.
Ja.
Man geht ja auch nicht direkt hin und sagt, okay, der draftet jetzt, hier hast du eine Zeitstrafe, hier hast du die blaue Karte. Und fahr bitte die nächste Penalty-Box an. Wir arbeiten ja mit den Athleten. Oder sagen wir an, wir sollten mit den Athleten arbeiten. Wir fahren an eine Gruppe ran und versuchen, diese Gruppe zu trennen, weil wir sehen, sie sind zu nah aneinander. Und da kann man jeden Einzelnen ansprechen und dann mal auf die Fairness appellieren. Und dann schaut man sich die Sache an. Man begleitet dann diese Gruppe 2-3 Minuten und schaut, wie sich das entwickelt.
Mhm.
Meistens geht sie dann auseinander, wunderbar. Und dann verdrücke ich mich mit meinem Motorrad. Mache es aber meistens so, dass ich ungefähr 1 Kilometer weiter mich an den Straßenrand stelle und genau auf diese Gruppe warte und schaue mal, wenn sie an mir vorbeifährt, was sich da getan hat. Ob sie wieder Zusammenschluss hat und ja, wieder draften oder nicht.
Sicher.
Und dann, wenn ich feststelle, sie draften wieder, dann ist das nicht so gut. Das heißt, dann schwinge ich mich wieder auf mein Motorrad und fahre an die Gruppe heran und dann ist es eben meistens so, dass ich auch eine Strafe verteile. Aber wie gesagt, das Einschätzen selbst auf 10 oder 12 Meter, das ist auch schwer, muss man erzählen. Das ist meistens bei Age-Groupern so. Du hast eine führende Gruppe bei den Age-Groupern, die ja alle sehr ambitioniert sind und vielleicht ja auch um ihre Qualifikation für Hawaii kämpfen oder um Preisgeld oder Punkte beim Circuit. Da gilt es dann, einen besonderen Augenmerk drauf zu legen.
Mhm.
Freizeitathleten, die hinten, ich sag mal, um ihr Überleben kämpfen, ja gut, ob die jetzt 10 Meter oder 8 Meter hintereinander fahren und man sie unbedingt bestrafen muss oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Da erwarte ich eigentlich von den Schiedsrichtern dann auch ein gesundes Augenmaß. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn ein Schiedsrichter sagt, der draftet, der ist 8 Meter entfernt und der ist an der Stelle 1650 beim Ironman und der bestraft ihn, ja, dann hat er richtig nach dem Regelwerk gehandelt, dann ist das okay. Aber ich sage auch nichts, wenn ein Schiedsrichter sagt, hör mal, der kommt aus Chile hier, hat viel Geld bezahlt und möchte einfach nur seine Cut-Off-Zeit halten, dass er nicht herausgenommen wird.
Ja.
Aber wie gehe ich mit dem um? Muss ich da wirklich dieses Regelwerk so anwenden, 1:1, wie es da steht? Weil ich habe ja auch die Möglichkeit, als Schiedsrichter wie ein Polizist auch zu entscheiden, okay, das ist jetzt ein schwerer Fall, ist ein minder schwerer Fall. Also wie gesagt, da appelliere ich einfach an die Schiedsrichter. Leute, überlegt euch, wenn ihr an der Stelle wärt, wie würdet ihr da?
Und ja, aber dir, wie ist es, wenn du dann ja eine Strafe verhängst? Fällt dir das leicht oder machst du dir dann auch Gedanken, oh shit, Mist, eigentlich wollte ich gar nicht?
Ja, wenn ich eine Strafe verhänge, dann mache ich mir erstmal den Gedanken, hätte ich sie irgendwie vermeiden können als Schiedsrichter? Hätte ich im Vorfeld, habe ich da vielleicht was falsch gemacht? Also ich gucke erstmal bei mir. Und wenn ich sage, nein, das ist wirklich ein grob unsportliches Verhalten, dann habe ich auch kein Problem, eine Strafe zu geben, weil ich schütze damit ja die anderen. Ja, die anderen möchten natürlich einen Wettkampf haben. Mhm. Und deshalb ist es eigentlich nur fair gegenüber den anderen, wenn ich dann eine Strafe verteile. Also da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen.
Mhm. Ganz ehrlich. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, so bei dem Beispiel, was du eben genannt hast, im Falle von Sofing, der Schiedsrichter, der die Strafe verhängt hat, ja, da muss man auch dann einiges aushalten können, oder?
Ja, da musst du einiges aushalten können. Im Allgemeinen ist ja primär der Schiedsrichter der Buhmann auf dem Platz, weil er sehr häufig Entscheidungen trifft, die nicht beliebt sind, die jemanden beeinflussen. Und das ist das Erste, was wir natürlich auch in unseren Schulungen sagen, Leute, ihr müsst stressresistent sein. Ihr müsst auch resistent sein gegenüber Kritik, die euch entgegengebracht wird. Das ist normal. Das hast du bei jedem Schiedsrichter, sei es auf dem Fußballplatz, sei es wo auch immer du Schiedsrichter bist. Auf der anderen Seite, nehmt nicht alles bitter ernst, ja. Diskutiert nicht immer alles aus. Nickt mit dem Kopf, dann ist es gut. Klar, wenn er sehr unsportlich ist, das heißt, wenn da Worte fallen, die man nicht mehr hinnehmen kann, dann bestraft ihn auch dafür. Das ist auch gar keine Frage. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, um Gottes Willen. Aber diese Athleten sind ja auch nur Menschen, ja, wie wir auch. Die stehen da voll unter Power, unter Strom und voll Adrenalin. Und es ist klar, dass die dann anders reagieren als vielleicht in ihrem normalen Leben, in ihrem normalen Umfeld, wenn nicht hinterher der Krieg zu Ende ist. Ja, der Ronny ist auch hinterher zum Schiedsrichter gegangen, hat mit ihm diskutiert und gesagt, ja, war vielleicht nicht ganz so toll, was ich da gemacht habe. Ja.
Ihr seid ja auch normale Menschen und ihr macht das ja auch nicht mit böser Absicht, sondern wie du eben schon gesagt hast, weil ihr letztendlich eigentlich dem Rennen was Gutes tun wollt, auch den Teilnehmern des Rennens.
Das Wichtigste ist für uns natürlich die Sicherheit. Das hat immer Priorität 1. Weiter Linie dann die Sportlichkeit, das heißt das Fairplay. Das sind die beiden großen Punkte, über die wir uns Gedanken machen und über die wir in Anführungsstrichen aufpassen und richten müssen.
Aber ich höre so raus, der entsprechende Schiedsrichter und Ronny haben sich wieder vertragen danach.
Ja, klar.
Gut.
Im ersten Moment ist es meistens höher aufgeschaukelt als es am Ende
ist. Ich stelle mir das dennoch nicht so riesig vor, gerade wenn du halt so namhafte Athleten hast, die dann so offensichtlich halt gegen eine Regel verstoßen, da dann auch den Hintern in der Hose zu haben, halt eine Strafe zu verhängen. Wow.
Ja, es ist, ich differenziere auch ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel an einem Weltcuprennen bin in Hamburg oder wo auch immer, da hast du Brownlee oder du hast Gomez, die da auftreten, die diskutieren eigentlich gar nicht mit den Schiedsrichtern. Mhm. Ja, das sind so abgebrühte Profis. Also. Oder du hast beim Ironman in Frankfurt den McCormick früher gehabt und bist mit dem Rad gefahren und konntest dich mit dem unterhalten. Ja, auf dem Rad, es war alles gar kein Problem. Wie gesagt, alles sehr nette Menschen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Situationen, mit denen man lernen muss umzugehen, psychologisch umzugehen. Und das versuchen wir eben auch bei den Schiedsrichtern, bei der Auswahl der Schiedsrichter zu berücksichtigen. Mhm. Dass das, ich nenne es mal, gestandene Menschen sind, Was wir nicht gebrauchen können, das sind diejenigen, die sich einfach abreagieren wollen als Schiedsrichter, die sagen, ich bin jetzt hierarchisch, wir überlegen und du musst tun, was ich sage und ich will ja nur meinen Frust ausleben, weil ich zu Hause vielleicht nichts zu sagen habe. Dafür habe ich dann auf der Triathlon-Strecke was zu sagen. Also sowas können wir nicht gebrauchen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sortieren wir oder sortiere ich auch aus.
Okay, das heißt, es gibt so eine Art Bewerbungsverfahren oder wo dann so ein Vorgespräch gemacht wird und
richtig, das wird in der Prüfung selbst beziehungsweise auch in dem Lehrgang selbst für die Schiedsrichter wird das gemacht. Aber du siehst es auch im Laufe der Zeit, wir beurteilen die Schiedsrichter auch. Das heißt, wir schauen uns an, wie agieren sie mit Menschen, wie gehen sie mit Menschen um. Und klar, zuerst kommt das Gespräch, suchen wir das Gespräch. Aber wenn das dann eben auch nichts bringt, dann muss man ganz klar sagen, sorry, das ist nicht dein Ding. Ja, so wie im Job auch, das ist nicht dein Job. Vielleicht bist du woanders besser aufgehoben als bei uns.
Ja, wie ist so dein Eindruck? Ich meine, jetzt bist du seit schon etwas längerer Zeit Schiedsrichter im Triathlon-Bereich. Hat die Anzahl der Strafen im Zuge der Zeit abgenommen? Oder das heißt, wir haben mehr und mehr Athleten das Regelwerk verinnerlicht? Oder wie ist so die Tendenz?
Ja, wir haben jetzt keine Datenbank, wo wir die einzelnen Verstöße aufführen und dann nachvollziehen. Bei der ITU gibt es so etwas, das weiß ich, bei der Internationalen Triathlon Union. Wir bei Swiss Triathlon machen das nicht, aber was mir aufgefallen ist, dass es teilweise von Location zu Location, also von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich ist. Das hat auch damit zu tun, wie viele Teilnehmende habe ich denn? Wenn ich zum Beispiel eine Strecke über 40 Kilometer beim Radfahren habe und ich schicke da 1200 Leute auf diese Strecke, wird es tendenziell mehr Strafen wegen Drafting, also wegen Nicht-Einhaltung des Abstands oder Blocking geben, als wenn ich da nur 100 auf diese Strecke schicke. Klar. Das ist von daher ist es meistens, wie gesagt, abhängig von dem Umstand und den wir da haben.
Aber sprecht ihr dann auch entsprechende Handlungsempfehlungen an den Veranstalter aus, wenn sich so eine Tendenz vielleicht schon im Vorfeld abzeichnet, dass die Radstrecke insbesondere ziemlich voll sein wird?
Ja, das machen wir schon im Vorfeld. Das heißt, wir schauen uns ja im Vorfeld an, was ist das für eine Radstrecke zum Beispiel, wie viele Teilnehmer werden erwartet, haben sich über Zeitmesser angemeldet. Das sehen wir dann. Und dann kannst du ganz einfach mathematisch ausrechnen, wenn ich sage, so ein Rad ist 2 Meter plus den Abstand von 10 Meter, sind wir bei 12 Meter, den du einhalten musst. Dann hast du Leute, du hast Kilometeranzahl, wie viel kommen ungefähr wann aus dem Wasser? Was für eine Blockzahl habe ich dann, die da auf die Strecke gehen? Das ist ja auch ein Grund zum Beispiel beim Ironman, warum man nicht mehr den Massenstart zum größten Teil durchführt, sondern hier die Start zeitlich versetzt durchführt. Mhm. Ja, damit mehr so viele aus dem Wasser gleichzeitig in einem Pulk auf die Straße gehen und so das Risiko eben auch der Strafen minimiert wird. Ich weiß nicht, wie es bei deinem letzten Rennen war. Seid ihr da blockweise gestartet oder seid ihr da auch im Massenstart?
Nee, es war blockweise. Rolling Start. 7 Leute.
Genau. Das ist eben auch eine Konsequenz, die eben daraus erwachsen ist, dass eben sehr viele Strafen durchgeführt worden sind mit dem Massenstart.
Okay. Ja, was gefällt dir so an der Tätigkeit des Schiedsrichters?
Wie gesagt, auf der einen Seite, einer muss es ja machen. Das heißt, ja, ist auch so. Wenn ich als Aktiver irgendwo bin, möchte ich ja auch Fairness im Wettkampf haben, unter gleichen Bedingungen arbeiten. Und dafür muss es eben Leute geben, die dieses Regelwerk kontrollieren. Das sind wir nun mal. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch kein Einzelsport, ist ja kein Sportschiedsrichterwesen, aber du bist ja nicht allein, du arbeitest ja in einem Team. Ja. Es ist nicht so, dass du als TD oder Head Referee da ganz auf dich allein gestellt bist. Nein, es macht ja auch Spaß, im Team zu arbeiten. Mhm. Und die Herausforderung einfach auch, du kommst sehr viel herum und du siehst auch etwas, du bewirkst etwas. Das sind natürlich Punkte, die Spaß machen. Wir reden immer nur über die 5%, die uns nicht passen, die wir schlecht vielleicht empfinden und nicht über die 95%, die bei dieser Tätigkeit eben positiv sind.
Ja. Und jetzt in der Schweiz, wie viele Schiedsrichter gibt es da im Triathlonsport insgesamt?
Also wir haben eine Strategie, die besagt, dass wir mindestens 100 Schiedsrichter pro Saison benötigen, um die Wettkämpfe abzudecken. Wenn wir natürlich jetzt mehr Wettkämpfe haben in einem Jahr, und da haben wir zurzeit eine Steigerung, brauchen wir natürlich entsprechend mehr Schiedsrichter. Mhm. Wir sprechen mit dem LOC im Vorfeld, wie viele Schiedsrichter notwendig sind für den Wettkampf. Und danach legen wir dann eben die Anzahl fest. Aber zum Beispiel jetzt in Lausanne, da ist die Weltmeisterschaft im Ende August, Anfang September, also das WTS Final, ja, was da durchgeführt wird. Und da brauchen wir mal eben 30 Schiedsrichter. Jetzt kannst du dir ausrechnen, bei 100 Schiedsrichtern ist das etwas weniger als ein Drittel, die da aufschlagen müssen. Jeder Schiedsrichter sollte oder muss 3 Wettkämpfe im Jahr durchführen in der Schweiz. Und der Wettkampf geht über 4 Tage. Das heißt, du reist einen Tag vorher an, weil du das Briefing benötigst, das Schiedsrichterbriefing. Dann kommen die 3 Wettkampftage, die du hast, Freitag, Samstag, Sonntag. Und das sind dann schon mal 4 Tage, die ein Schiedsrichter hier verbringen muss, die er in seiner Freizeit opfern muss. Opfern in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich mache es gerne. Ich hoffe, die anderen auch. Aber ich kann hier auch gerne den Aufruf durchführen. Leute, wenn ihr Schiedsrichter werden wollt, meldet euch bei uns. Das wird eine tolle Sache und es macht auch Spaß.
Denke ich mir, ja. Ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit oder wird die auch bezahlt?
Ja, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wir bekommen eine sogenannte Ausfallentschädigung, die richtet sich nach der Anzahl der Stunden, die du auf dem Wettkampfplatz verbringst. Nimmst zum Beispiel Zug, der ja auch jetzt bald ist, das Circuit-Rennen. Ja. Da ist es so, dass du sonntags um 6 Uhr auf dem Gelände sein musst. Und das geht dann bis 4 Uhr, 5 Uhr. Mhm. Und das ist dann gestaffelt. Ich glaube, die höchste, frag mich nicht, ist die höchste, ist, glaube ich, 10 Stunden. Wenn du mehr als 10 Stunden am Tag Wettkampf hast, ist es eine Entschädigung von 100 Franken. Ja, so müsste das sein. Und du bekommst dann auch noch eine Vergütung für die Anfahrt. Ja. Das ist dann zweite Klasse Bahn. Okay. Also du wirst im Bereich davon. Und
Unterkunft wird auch dann noch entsprechend gefördert oder wie ist das?
Ja, wir schauen natürlich, dass wir kostengünstig arbeiten, kostengünstig auch für den Veranstalter. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich eine Einteilung in 3 Bereiche bei uns, in die Ostschweiz, in das Waadtland, also in die französischsprachige Schweiz und in die Zentralschweiz. Das heißt, wir sind dran 3 Gruppen und wir bemühen uns eben Schiedsrichter aus der Region dann auch für die Wettkämpfe in der Region aufzubieten. Also aus der Region für die Region, um dann mal den Mikrospruch zu verwenden. Ja.
Und die Ausbildung, ist die kostenpflichtig oder ist die kostenlos?
Nein, die kostet nichts. Das heißt, das decken wir einmal über die Schiedsrichterkosten ab, die dem Veranstalter in Rechnung gestellt werden. Das ist das eine, woraus wir uns finanzieren. Und einen Teil aus den Startgeldern erhalten wir auch. Das heißt, wir finanzieren uns eigentlich aus Teilen der Startgeldern und aus den Schiedsrichtereinnahmen beziehungsweise Entgelten, die wir gegenüber dem LOC dann erheben.
Aber ich höre so raus, du bist jetzt nicht nur in der Schweiz tätig, sondern auch international.
Ja, wir haben in der Schweiz, da bin ich richtig stolz drauf, haben wir eine Zertifizierung der Internationalen Triathlon-Union. Die Internationale Triathlon ist die Dachorganisation des Triathlons. Du musst dir vorstellen, alle Federations, also alle Landesgesellschaften sind unter dem Dach der ITU. Die ITU ist auch verantwortlich hinterher für die Olympischen Spiele. Sie tritt die Weltmeisterschaften aus und eben diese Weltcuprennen, diese Europacuprennen, die laufen alle unter dem Dach der ITU. Ja. Das ist eine Gesellschaft, das ist der Dachverband, der neben dem Ironman steht. Theoretisch kann ja jeder seinen eigenen Triathlonverband gründen. Da gibt es ja keine rechtliche Beschränkung. Du könntest auch einen Triathlonverband gründen zum Beispiel, oder ich. Nur du würdest eben nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen können, weil das ist Monopol der ITU. Ja. Und wir sind der ITU angeschlossen als Schweizer Föderation und sind von der ITU zertifiziert, dass wir internationale Schiedsrichter bis zu einem gewissen Level ausbilden dürfen. Das heißt, wir mussten dann eine Strategie entwickeln, wir mussten Prozesse entwickeln, operative Prozesse entwickeln, wie wir die Ausbildung durchführen, mussten das dann einreichen. Das wurde geprüft durch die ITU und entsprechend dann zertifiziert. Ich glaube, es sind 7 oder 8 Länder, die das haben. Und wir als relativ kleine Schweiz, wie gesagt, sehr stolz drauf, haben das eben auch. Und ich selbst habe den sogenannten ITU Level 2. Es gibt 3 internationale Level bei Schiedsrichtern. Oder fangen wir anders an. Fangen wir national an. Wir haben einmal die Grundausbildung, das ist der sogenannte RTO0, nennt sich das. Das heißt, Grundausbildung mit deinem Test, machst deine praktischen Einsätze und wirst dann automatisch RTO1. Das ist dann die zweite Stufe, die du hast. Okay. Dann bist du normaler technischer Offizieller. Du kannst als Schiedsrichter überall national eingesetzt werden. Wichtig, national, also da, wo Swiss Triathlon die Hoheit hat und das Rennen eben unter dem Namen Swiss Triathlon ausführt in der Schweiz.
Gut.
Dann gibt es noch den RTO2. Das ist eine Weiterbildung, die wir durchführen. Das ist auch ein Wochenende. Das heißt, du bist in irgendeinem Bereich schief, zum Beispiel schief Swim, schief Transition, also Wechselzone oder Rad oder Laufen. Du hast dann eine kleine Gruppe und du triffst dich dann mit dieser kleinen Gruppe im Vorfeld und bist verantwortlich für diesen Bereich, wo du eben schief bist. Dann gibt es noch den sogenannten RTO3 beziehungsweise ITU Level 1 ist das schon. Das heißt, du wirst dann als technischer Delegierter eingesetzt oder als Head Referee. Da kannst du in der Schweiz eigentlich jeden Wettkampf kannst du dort als Oberschiedsrichter durchführen oder als TD im Vorfeld mit dem LOC besprechen und organisieren. Dann kommen die internationalen Level, ITU Level 1, 2 und 3, also 1, 2 und 3 hast du da. Ja. Level 1 bist du dann Schiedsrichter bei internationalen Veranstaltungen. Du kannst dich da melden, da gibt es eine, von der ITU gibt es eine Datenbank, wo du dich eintragen lassen kannst und sagst, ich möchte jetzt gerne Schiedsrichter in Hamburg sein oder ich möchte gerne Schiedsrichter jetzt letztes Wochenende bei den Europameisterschaften in Wert sein. Ja. Oder ich möchte beim Powerman in Zofingen oder jetzt beim WTS-Finale in Lausanne sein.
Okay.
Dann wirst du normaler Schiedsrichter eingesetzt. Dann gibt es die sogenannten ITU Level 2, die ich auch habe. Das heißt, du kannst als TD, also als Vertreter der ITU gegenüber dem Landesverband und gegenüber den internationalen Wettkämpfen, die durchgeführt werden, eingesetzt werden und organisierst dann mit dem LOC zusammen den ganzen Wettkampf. Dann Europacups, Juniorscups, Weltcups in diesem Rahmen. Und dann gibt es noch die ITU Level 3, das ist der höchste, den man hat. Da kannst du dann alles machen. Da bist du ein Olympiaschiedsrichter und kannst TD auch für Weltmeisterschaften werden. Das haben wir einen, das ist der Stefan Maurice. Das ist unser höchst dekorierter Schiedsrichter mit ITU Level 3, der eben auch unser Verbindungsglied zur ITU ist.
Wie wird man das? Wird man dann dazu benannt oder wie passiert das?
Ja, du musst auch Prüfungen machen. Zum Beispiel beim ITU Level 1 ist es so, dass es ein Wochenendkurs ist. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen ITU International Level 1 durchgeführt in der Schweiz. Ja. Stefan Maurice war da der Instructor, also derjenige, der das durchgeführt hat. Er hat die Befähigung und die Erlaubnis, das zu machen. Und das wurde in Lausanne durchgeführt. Das war ein Wochenendkurs, der auch mit einer schriftlichen Prüfung dann abgeschlossen wird.
Wow.
Und dann musst du innerhalb von einem halben Jahr musst einen internationalen Wettkampf teilnehmen. Da wirst du dann bewertet und bekommst dann im darauffolgenden Jahr deinen ITU Level 1 Status.
Gut.
Beim ITU Level 2 ist es so, du musst eine Hausarbeit schreiben. Das heißt, du bekommst fiktiv einen Wettkampf und musst diesen Wettkampf dann ausrichten. Von A bis Z. Das heißt, du musst die Streckenplanung durchführen, du musst die Sicherheitsplanung durchführen, du musst Sicherheitskonzepte prüfen, du musst Zeitpläne machen, die Schiedsrichter einsetzen und. Wasserqualität beurteilen. Das reichst du ein, das sind schon richtig viel Arbeit und das wird dann bewertet und dann bist du ITU Level 2. Und ITU Level 3 kannst du nur werden, wenn du eine Einladung von der ITU selbst erhältst. Das heißt, das sind dann ausgewählte Schiedsrichter, die dann auch wieder an einem Wochenendkurs teilnehmen, um dann eben diese Stufe der Zertifizierung zu erhalten.
Wow. Naja, viel Input, aber ja, sehr, sehr interessant. Also ich finde es super interessant und ich denke mal, du da draußen, Hörerinnen und Hörer von Tri-Circuit, wahrscheinlich auch, weil, ja, ich meine, ist eine klasse Lehreinheit, jetzt sage ich mal, über das Thema Schiedsrichter überhaupt irgendwie zu lernen. Und ich finde es sehr, sehr interessant, weil mir war das vorher nicht so bewusst, überhaupt nicht.
Wichtig ist, denke ich, aber auch die Zusammenarbeit mit den Interessensgruppen. Wie nennt man das heute? Stakeholder. Ja. Du hast hauptsächlich natürlich mit dem Veranstalter zu tun. Klar. Du hast aber auch mit der Presse zu tun. Du hast mit den Athleten zu tun. Du hast bei Jugendwettkämpfen hauptsächlich mit den Eltern zu tun, die sich die Wahl einbringen. Ja, es ist wirklich so.
Du hast mehr
Probleme als mit den Jugendlichen oder Schülern. Das ist leider so. Ja. Und Wie gesagt, du hast also viele, viele Gruppen, mit denen du interagieren musst, die alle was von dir wollen, ja. Denen etwas nicht passt oder die gerne Änderungen haben. Dann hast du intern bei Swiss Triathlon auch, du musst mit dem Jugendverantwortlichen musst du Sachen besprechen, du musst mit den Trainern Sachen besprechen, du musst Sachen besprechen, vielleicht auch nochmal mit Ärzten, wenn es darum geht, bis zu wie viel Grad Celsius darf ich denn eigentlich hier so einen Neoprenanzug tragen? Ab wann wird es denn gefährlich dafür? Ja. Oder wie sieht aus mit einer Abrolllänge bei den Fahrrädern? Dürfen wir Schülern jetzt erlauben, auf einem großen Radkranz zu fahren? Oder sind die noch in der Entwicklung? Mhm. Daraus ergibt sich ja dann wieder, dass man das einschränken muss. Das sind also 1000 Sachen.
Ja.
Oder der Veranstalter sagt, ich möchte gerne jetzt die Strecke hierher führen. Du sagst, ja, das ist aber gefährlich, weil du hast da einen Übergang. Oder da kreuzt sich irgendetwas. Also es sind ganz viele, viele Sachen, die du abklären musst.
Ja, hochinteressant. Ich denke mal, auch hochinteressant ist auch so das Thema Regelwerk, oder? Ich meine, wird das kontinuierlich überarbeitet oder ja, wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, beim Regelwerk ist es so, wir übernehmen erstmal die Regeln von der ITU.
Jo.
Das heißt, die ITU ist als führender Verband für das Regelwerk zuständig. Mhm. Jetzt haben wir aber, das muss man ganz offen sagen, die Problematik, dass die ITU ihr Regelwerk ausrichtet auf Profis. Auf ihre Wettkämpfe, auf ihre internationalen Wettkämpfe. Und wir haben natürlich auch Wettkämpfe in der Schweiz. Und zum Beispiel so ein Wettkampf in der Schweiz oder ein Zug kannst du nicht vergleichen mit einem Wettkampf in Hamburg. Das ist nachher die Unmöglichkeit. Das heißt, du kannst auch nicht die Regeln eigentlich 1:1 hier übernehmen. Mhm. Da musst du so einen Menschenverstand walten lassen. Deshalb treffen wir uns einmal im Jahr und überarbeiten die Regeln. Mhm. Das heißt, die EU sagt, wir haben die und die Regeln, dann gucken wir uns das an und sagen, können wir das übernehmen? Immer mit der Frage, macht das Sinn für uns in der Schweiz? Können wir das 1:1 übernehmen oder nicht? Zum Beispiel geht die ITU hin und sagt, ich habe eine Straßenbreite von 3 Metern. Deshalb muss ein Abstand sein beim Überholen von 3 Metern. Dann sagen wir in der Schweiz, wir haben keine 3 Meter Abstand. Das geht gar nicht. Wir haben vielleicht 1,50. Also da müsste er ja schon auf dem Bordstein auf der anderen Seite überholen.
Ja.
Ja, die eben von Amerika ausgehen. Und die haben nur mal so breite Straßen, haben wir nicht. Also da gibt es dann schon Unterschiede. Und da haben wir dann auch die Möglichkeit zu sagen, nein, das übernehmen wir nicht ins Regelwerk. Dann müssen wir das aber begründen und müssen das der ITU einschicken. Weil wir sind ja zertifiziert. Und laut Zertifizierung müssen wir uns an das Regelwerk der ITU halten. Ja. Aber es gibt inzwischen Ausnahmen. Und die gucken wir uns jedes Jahr an und dann wird das Regelwerk auch jedes Jahr angepasst. Ab 2020 ist es so, dass die ITU nur noch alle 2 Jahre die Regelwerke anpasst und wir da entsprechend auch.
Okay, verstanden. Ich meine, jetzt bist du nicht erst seit gestern Schiedsrichter, sondern schon etwas längere Zeit. Gibt es irgendwie so Geschichten, Vorfälle, die dir noch so sehr, sehr präsent sind, die du uns vielleicht mir erzählen magst, wie was so in Richtung Anekdote gehen könnte?
Anekdote. Diese Anekdote haben diejenigen, die sie erlebt haben, fanden sie nicht so lustig. Und das war beim 70-3-Rennen in Rapperswil, ich weiß gar nicht, wie lange das her war, als der Erdrutsch das Rennen zum Abbruch zwang.
Oh ja. Und
es war sehr kalt, die Leute mussten dann, es hat, glaube ich, oben sogar geschneit auf dem Berg, kamen dann wieder runter und ich war in der ersten Gruppe und keine 100 Meter vor mir, ja, kam dann der ganze Berg runter und alles musste stehen bleiben und stand dann davor und wir standen davor und war toll. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Da kamen die ersten Athleten und sagten, ich heb das Rad jetzt mal drüber. Das geht ja gar nicht, ja. Aufgrund der Sicherheit kannst du sowas nicht machen. Und da kam die Polizei vorbei und dann konnten wir das auf die Polizei schieben. Dann hatte ich den Direktor angerufen, den Nico Eschewey, sag mal, wie machen wir das denn jetzt hier? Brechen wir das Rennen ab? Oh ja, das ist gefährlich, Rennen abbrechen. 1200 Leute oder 1200 Leute, die haben dafür Geld bezahlt, kann ich ja verstehen. Und ich sag, gut, Sicherheit zählt eins. Und dann hat die Polizei das abgebrochen, das Rennen. Und hinterher, als ich mit den Athleten gesprochen habe, waren alle glücklich, weil denen waren alle so kalt. Ja, es waren 2 Grad oder 3 Grad und die froren allen und zitterten alle. Sagten, boah, dass ein Rennen abgebrochen worden ist. Ja, du erschienst ganz andere Gedanken und hast eigentlich gedacht, oh Mann, das gibt jetzt Ärger, tierischen Ärger. Und alle Athleten, die, mit denen ich gesprochen habe, waren froh. Ja, also es war,
nochmal Glück gehabt.
Oder mit Nikola Spierig auch, das war im Zug. Beim Wechsel, das ist ein Triathlon, der nicht einmal durchgeführt wird. Das heißt, es gibt nur eine Runde Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern es war 2-mal Schwimmen, 2-mal Laufen, 2-mal Radfahren.
Ja.
Immer abwechselnd. Und sie hatte 2 Paar Schuhe dabei. Das heißt, Bei dem zweiten Wechsel auf die Laufstrecke wollte sie die neuen Schuhe anziehen. Mhm. Und die ersten Schuhe, die sie dann zum Schwimmen ausgezogen hat, hat sie dann in die Zuschauer geschmissen. So. Jetzt sagt das Regelwerk, alles gebrauchte Equipment hat in der Wechselzone oder ist in der Wechselzone nach Gebrauch zu deponieren. Lagen die Schuhe bei den Zuschauern. So, was machst du denn jetzt? Ja? Gehst du jetzt hin und sagst, ja gut, das ist ein Regelverstoß, du disqualifizierst sie jetzt? Oder also da gehen dir schon Gedanken durch den Kopf, weil du sagst, sie wird das Rennen mit 5 Minuten Vorsprung gewinnen.
Ja.
Und wie gehst du jetzt damit um? Ich habe mir dann damit geholfen, als sie dann wieder kam, ihr zu sagen, pass mal auf, jetzt gehst du mal zu den Zuschauern da hinten, holst dir die Schuhe wieder, stellst sie da hin und dann ist es gut.
Hat sie gemacht?
Hat sie gemacht, ja. Ich war begeistert. Ich sage, toll, ja, ist eine ganz tolle Sportlerin, die Nicola Spierig, muss man ganz ehrlich sagen, immer fair.
Ja.
Und also das waren so Sachen, wo du dann aufhören siehst, wenn du sie jetzt disqualifizierst, das ist ja im Hinterkopf, das muss man ganz ehrlich sagen. Da kann es sein, dass du am nächsten Tag in Social Media zerrissen wirst. Du stehst beim Blick auf der ersten Seite. Du, derjenige, der Nicola Spierig jetzt disqualifiziert hat. Diese Gedanken gehen dir auch durch den Kopf. Davon darfst du dich aber nicht beeinflussen lassen.
Sicher, klar. Wow, sehr, sehr interessant. Und wollen wir nochmal einen Aufruf starten für die interessierten Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht Lust haben, ja, Schiedsrichter zu werden? Wo können sie sich am besten melden?
Ja, gerne. Und zwar könnt ihr euch in der Geschäftsstelle bei Swiss Triathlon melden. Ja. Könnt ihr auf der Homepage, da ist die E-Mail-Adresse hinterlegt. Ihr könnt auch einfach anrufen. Mhm. Oder ihr geht auf einen Wettkampf und sagt, euch gefällt das so gut, und sprecht einfach einen Schiedsrichter an. Ja. Der gibt das uns dann weiter und wir nehmen dann Kontakt mit euch auf und würden uns dann freuen, in der nächsten Ausbildung euch begrüßen zu dürfen. Hatte ich jetzt übrigens in Wallisellen, da war ich TD.
Ja.
Da sind auch 3 Leute auf mich zugekommen in der Wechselzone, die waren Volunteers und haben gesagt, Mensch, das ist ja klasse, ich möchte auch Schiedsrichter werden, was muss ich denn da tun?
Stark.
Und ja, so haben wir dann eigentlich schon wieder 3 neue für die Ausbildung gewonnen.
Top. Und gibt es auch interessierte Schiedsrichter oder Frauen, die Schiedsrichter werden wollen, Schiedsrichterin?
Ja, sehr viele sogar.
Super.
Es gibt ein Pushen von der ITU, zum Beispiel jetzt auch bei den Olympischen Spielen in Tokio, mhm, dass 50% Frauen und 50% Männer als Schiedsrichter anwesend sein müssen.
Okay.
Und wir fördern natürlich auch den weiblichen Bereich, muss aber zugeben, dass wir vielleicht zurzeit so 30% weiblich haben und 70% männlich. Da kann sich sicherlich noch einiges tun. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn die Frauen zu uns kommen und sagen, hey, Schiedsrichter sein ist was klasse.
Stark. Und ich sag mal, so zum Abschluss, wenn du so nah dran bist, auch am Renngeschehen, nimmt man dann auch so das, wenn du zum Beispiel jetzt vorne bist, so an der Spitze von Ironman Zürich zum Beispiel, Dreikampf auf dem Rad, fiebert man auch ein bisschen mit dann für so, was den Rennverlauf angeht, oder?
Ich darf nicht mitfiebern. Ich muss alle Sportler gleich behandeln. Ich muss alle Sportler fair behandeln. Mhm. Das kann ich machen, das tue ich auch nicht. Und gut, ich gehe vielleicht hin, wie schon eben angesprochen am Anfang, und ich habe hier den Chilen oder den Argentinier, der an Stelle 1800 um sein Überleben kämpft. Da werde ich sicherlich nicht eine Ausnahme machen, aber ich werde sicherlich weicher hier mit dem Regelwerk umgehen, als wenn es um eine Spitze geht, um Weltcup-Punkte, wenn es geht um Gelder, um Startberechtigung. Also da gehe ich davon aus, das sind Profis, die wissen, was sie tun, die müssen das Regelwerk kennen und
okay,
da wird dann auch vollkommen egal, wer das ist. Ob das ein Nicola Spierig ist, ob das ein Daniela Rief ist, ob das ein Sven Riederer ist, um mal Schweizer Triathleten zu nennen, das spielt dabei.
Und wie kann man sich das denken? Du hast unter der Woche einen normalen Fulltime-Job und am Wochenende bist du dann als Schiedsrichter tätig oder bist du auch direkt im Verband angestellt?
Nein, ich bin auch ehrenamtlich. Das heißt, ich bin zum einen im Vorstand für den Bereich Technik zuständig, jetzt schon seit 6 Jahren, 7 Jahren. Darüber hinaus bin ich in der technischen Kommission. Das heißt, das sind 4 Leute. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Themen, mit Regelwerk, wir beschäftigen uns mit Ausbildung, mit Projekten und mit der Jugend. Da ist dann jeweils einer für zuständig. ich vertrete dann eben den Vorstand und bin dann eben noch aktiver Schiedsrichter. Und ja, Fulltime-Job habe ich auch. Der hat natürlich Vorrang. Mhm. Auch klar, das heißt, die Zeit muss man sich irgendwo aus dem Rücken schneidern. Und meine Frau ist auch nicht immer begeistert, wenn ich am Wochenende dann unterwegs bin. Mhm. Ja, mein Sohn ist zum Glück groß. Der lebt in Deutschland. Also okay. Da habe ich keine Restriktionen mehr zu erwarten. Okay. Aber ja, ist schon manchmal sehr zeitaufwendig. Mhm. Das kann man Man muss es einfach nie. Wenn man es nicht lebt, sollte man es lassen.
Sicher. Was war so die weiteste Reise, die du als Schiedsrichter unternommen hast? Und bei welchem Rennen warst du so?
Das ist eine gute Frage, ja. Weiteste Reise. Also ich bin jetzt wieder in Zagreb im Herbst. Da bin ich die Idee für den European Junior Cup. Hamburg war ich regelmäßig. Mhm. Ich versuche jetzt nicht unbedingt Flüge nach Jamaika oder nach Amerika oder nach Asien durchzuführen, um da Schiedsrichter. Man kann es tun. Und zwar ist es so, dass du ab ITU Level 2 kannst du dich eintragen lassen. Ich möchte gerne an diesem Wettkampf teilnehmen. Und dann wirst du auch genommen. Die Kosten dafür hast du aber selbst zu tragen. Das heißt, die ganzen Reisekosten, die damit entstehen, und die Unterbringung wird meistens vom Veranstalter bezahlt.
Okay.
Das Essen bekommst du auch, die Verpflegung, aber die Reisekosten selbst musst du aufbringen. Genauso natürlich auch die Zeit. Das heißt, du musst Mittwoch anreisen bei so einem Wettkampf und bis Sonntag da, Montag kannst du wieder zurückfliegen. Das heißt, du musst das von deiner Arbeitszeit abknapsen, musst Urlaub nehmen. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch nur bedingt bereit zu. Eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen, ja, wo ich sage, die nehme ich dann für einen Triathlon, aber wie gesagt, ich habe auch noch ein anderes Leben.
Sicher, klar. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Wir haben noch gleich eine Tri-Blitz-Runde, aber ich möchte vorher einfach sagen, also wirklich vielen, vielen Dank dafür, weil ich denke auch, dass, also ich sehe es jetzt so, den Sport jetzt auch mehr so durch die Brille eines Schiedsrichters und kann auch manche Situationen einfach viel, viel besser nachvollziehen. Und ich denke und hoffe, dass es dir da draußen, Hörerinnen und Hörer von Tri-Circuit, vielleicht ähnlich geht und dass du vielleicht manche Schiedsrichterentscheidungen, über die du in der Vergangenheit geflucht hast, vielleicht jetzt ein Stück weit besser verstehen kannst, weil du gelernt hast, warum die Schiedsrichter das auch machen, weil letztendlich es geht um die Sicherheit und ihr seid auch Menschen und macht das ja nicht mit böser Absicht, sondern wollte entsprechend halt den Rennverlauf schützen und dass jeder heil und gesund ins Ziel kommt. Und finde ich gut.
Ja, das freut mich.
Ja, doch.
Also wenn wir hier aufklären können, ihr könnt die Schiedsrichter auch gerne ansprechen, ihr könnt auch gerne im Wettkampf mit ihnen reden. So ist das hier nicht. Wie gesagt, wir sind Menschen und ich möchte auch sagen, Menschen machen auch Fehler. Auch wir sind nicht unfehlbar, wir sind auch keine Superhelden. Ja. Wie gesagt, sprecht uns einfach an, redet mit uns.
Auch wenn ihr manchmal streng aussieht.
Auch wenn wir streng aussehen, auch wenn eine Sonnenbrille umhaben, rote Karten baumelt uns um den Hals, wir haben eine Pfeife im Mund. Also teilweise sehen manche meiner Kollegen schon sehr gefährlich aus. Aber es sind alles ganz liebe Kerle, glaubst du.
Okay, liebe Frau. Klar. Ich hätte zum Abschluss noch eine Tri-Blitz-Runde. Hast du Lust dazu? Das sind 5 Fragen mit 5, ja, im besten Fall spontan Antworten.
Okay, hau rein.
Okay, klar. Und zwar erste Frage, was ist so deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, wenn du noch Freizeit hast? Weil du bist ja viel unterwegs, glaube ich.
Ja, meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist eigentlich der Kampfsport. Das heißt, ich habe des Öfteren in der Woche noch Training im MMA, Jiu-Jitsu und Karate. Und das mache ich nebenbei eben sehr gerne. Aber das ist nur noch Hobby.
Das heißt,
ja. Nein, keine Sorge. Ich kenne es
nicht an. Ja, in der Wege, wenn es handgreiflich wird, dann muss er aufpassen.
Nein, um Gottes Willen.
Kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, wenn du trainierst, ja, jetzt in dem Fall Kampfsport zum Beispiel, was isst du so am liebsten nach dem Training, also als Snack?
Ja, ich muss auf mein Gewicht achten. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und jeder weiß, dass ja, man da ein bisschen ansetzt und die Verbrennung nicht mehr so richtig funktioniert. Also nach dem Training nehme ich mir einen Vanille-Shake, den ich mir dann mache und dann auch trinke.
Und hast du einen Tick oder eine Marotte, sportlich oder privat?
Oh, jeder Mensch hat Marotten, jeder Mensch hat Ticks, ich sicherlich auch. Aber diese Ticks lasse ich immer andere bewerten.
Okay, das, klar.
Da nehme ich das Fremdbild dann. Dann sage ich zu den Leuten immer, sagt mir einfach, was gefällt euch nicht an mir, was ist mein Tick, ja. Mhm.
Okay, das heißt, schreit so nach Telefonjoker dann.
Genau.
Kommen wir zur vierten Frage, und zwar, hast du ein Motto, Motivationsspruch, Song oder Zitat, das dich so, ja, so insbesondere während der sportlichen, aktiven Zeit hat mir gepusht?
Hat mich gepusht. Ja, ich habe mal einen Spruch gehabt, den mag meine Frau überhaupt nicht. Der kommt eigentlich aus der Betriebswirtschaft her, von Keynes. On the long run, we are all dead. Deshalb sollten wir uns nicht alles ganz zu ernst nehmen.
Letzte Frage, was ist so dein nächstes sportliches Ziel?
Sportliches Ziel, lass mich überlegen. Ja, ich bin in Hamburg, und zwar eine Woche in einem Trainingslager für MMA. Das ist mein nächstes sportliches Ziel, das zu überleben und heil wieder nach Hause zu kommen.
Krass, ja. Ja, Mixed Martial Arts stelle ich mir nicht so easy vor. Da geht es schon ziemlich zur Sache.
Gerade in meinem Alter nicht, ne?
Aha. Wahnsinn.
Aber es macht auch Spaß. Es ist ein Training, welches alles fördert. Ja. Von daher.
Und so Triathlon, würde ich das immer noch, vielleicht immer mal reizen, nochmal einen Triathlon zu machen?
Also ich denke mal, olympischen Triathlon, den halte ich noch durch, das kriege ich hin. Momentan fehlt mir aber die Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin da noch ein bisschen ehrgeizig, wie jeder Triathlet, das kennst du ja selbst. Man will ja nicht nur überleben und ins Ziel ankommen, sondern man möchte ja auch dann seine Zeit in einem gewissen Rahmen auch erreichen, die man sich vorgenommen hat. Und dafür müsste ich dann wirklich trainieren.
Sicher, verstehe ich. Prima. Stefan, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast.
Ja, Marco, ich bedanke mich auch bei dir. Vielen, vielen Dank.
Mir hat's riesig Spaß gemacht, und ich habe echt eine Menge dazugelernt. Und bedanke mich echt dafür, weil ja, du hast da wirklich uns im Prinzip den Job eines Schiedsrichters komplett erklärt. Das finde ich super. Und nochmal Appell an dich da draußen, wenn du Interesse hast an der Tätigkeit, ehrenamtlichen Tätigkeit des Schiedsrichters, ich packe den Link zu Swiss Triathlon in die Shownotes zu diesem heutigen Talk, sodass du dich dann direkt aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst und dann ja mit dem Präsidium, mit der entsprechenden Kontaktadresse ja Kontakt aufnimmst. Ist interessant, weil Michael Kumli war nämlich ebenfalls vor kurzem hier im Podcast und ja, passt also wirklich. Swiss Triathlon normal vertreten. Und da packt man den Link nochmal rein, sodass du da draußen dann entsprechend Kontakt aufnehmen kannst. Oder, wie Stefan eben auch erwähnt hat, ja, wenn du auf dem Wettkampf bist und sprech den Schiedsrichter einfach an und sag, hey, ich hätte Interesse, dann wird das entsprechend in die Wege geleitet.
Ich möchte mich auch bei dir bedanken, vor allem, dass auch meinem Schiedsrichter die Möglichkeit geboten wird, innerhalb eines Podcasts oder innerhalb von Social Media ein bisschen von sich selbst zu erzählen, von den Tätigkeiten eines Schiedsrichters. Und dafür auch herzlichen Dank, dass er uns hier das angeboten
hat. Klasse, danke dir. Und ja, dann wünsche ich dir für Restsaison 2019 und darüber hinaus alles Gute. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Und dass du immer einen guten Motorradfahrer hast, der die Maschine gut beherrscht. Und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Elan weiterhin bei deinem Job, bei deiner Tätigkeit als Schiedsrichter.
Super, vielen Dank.
Gerne. Also dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war die heutige Ausgabe vom Tri-Circuit Podcast mit einem Interview mit dem Triathlon-Schiedsrichter und Vorstandsmitglied von Swiss Triathlon, Stefan Kretschmer. Alle im Interview angesprochenen Links findest du in den Shownotes, in der Podcast-App deiner Wahl bzw. auf der Tri-Circuit-Website. Du magst keine weitere Folge des Tri-Circuit Podcast mehr verpassen? Dann abonniere den Podcast ebenfalls in der App deiner Wahl. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Bis zum nächsten Mal.